ARD.
Ihr hört den Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer von SR1 und HR3. Uns bekommt ihr in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Es ist einer der großen Momente in Familien, wenn die Kinder in die Schule kommen. Wir wollen darüber sprechen im Sonntagstalk von SR1 und HR3 mit Nicola Schmidt, Journalistin, Autorin, Sozialwissenschaftlerin und Mutter, die sich so gerne daran zurückerinnert an die Zeit, als aus dem Kindergarten plötzlich ein Schulkind wurde. Es kam der Tag, an dem ich zum ersten Mal ein Schulbrot in den neuen Ranzen packte, ordnungsgemäß gekaufte Stifte und Hefte fein säuberlich sortierte und dachte: Geschafft. Jetzt wird es cool. Ich glaubte tatsächlich, ich könnte mich nun wieder mehr anderen Dingen widmen, da doch das große Kind jetzt in die Schule geht. Richtig gedacht, liebe Nicola Schmidt?
Nein. Es war überhaupt nicht so, wie ich mir es vorgestellt hatte. Ich dachte, super, ich schieb da morgens um 7:30 ein glückliches Schulkind durch die Tür und dann kriege ich irgendwann nachmittags wieder und dann macht er schön seine Hausaufgaben, räumt seinen Ranzen auf, geht noch ein bisschen spielen und ihr Kittel ist geflickt. Aber das war natürlich eine völlige Fehleinschätzung.
Woran lag das denn? Falsche Erwartungshaltung oder was war los?
Völlig falsche Erwartungshaltung. Also das lief genau so und ich glaube, es waren 3 Tage. Und danach hatte das Kind die lustige Idee, dass es feststellte, okay, Moment mal, ich muss da jeden Tag hin und ich muss da jeden Tag um diese Uhrzeit hin. Und außerdem muss ich irgendwie meinen Ranzen in Ordnung halten und außerdem muss ich 1000 Dinge tun, mit denen ich total überfordert bin. Von Brotdosen wollen wir noch gar nicht sprechen. Und nach spätestens 2 Wochen hatte der auch keine Lust mehr auf seine Hausaufgaben, die er am Anfang total begeistert gemacht hat. Und plötzlich war vorne und hinten total viel zu tun. Viel mehr noch als in der Kita.
Oh mein Gott, ich halte den Brotdosen-Talk eh für überbewertet. Aber ehrlich gesagt muss man mal sagen, ganz so rosig und die Vorfreude, die wir ja alle am Einschulungstag versprühen oder versuchen zu versprühen, Klammer auf, hoffentlich geht das alles gut, Klammer zu, erfüllt sich also nicht. Schon am Ende der ersten Woche waren Sie am Ende.
Definitiv. Und ich war auch enttäuscht, denn ich hatte mir irgendwie vorgestellt, dass das jetzt läuft. Und das war absolut nicht der Fall. Also ich habe tatsächlich meine beiden Kinder, ich habe ja 2 Schulkinder, in der gesamten ersten Klasse angefangen, irgendwann morgens anzuziehen, weil die einfach um 7:10 Uhr nicht in der Lage waren, ihre Klamotten zu finden und sich anzuziehen, ohne Heulkrämpfe zu kriegen, irgendwas nicht zu finden, irgendwas geht schief. Die waren damit total überfordert. Dann auch Brotdosen packen und denk an den Turnbeutel. Die dachte, nach 2 Wochen haben die erst auf mit dem Turnbeutel. Ja, weit gefehlt. 3. Klasse hat das irgendwann geklappt. Bis dahin hatte ich 5 Turnbeutel genäht. Also das war viel mehr Arbeit, als ich gedacht hatte und es ging
viel
langsamer.
Was unterschätzen wir denn, wenn wir sagen, die Kinder kommen in die Schule? Wir achten ja heute im Laufe des Sonntagvormittags so ein bisschen auf die Kinder zwischen 6 und 12. Die Grundschule beginnt, Kindergartenzeit ist vorbei. Das ist ja ein neuer Lebensabschnitt und offensichtlich für uns beide, für die Eltern und die Kinder.
Definitiv. Und wir unterschätzen komplett, wie lange es dauert, diese Veränderung zu bewältigen. Ich bin davon ausgegangen, ich bringe das Kind in die Schule, dann üben wir das 2 Wochen und dann läuft das. Aber es ist natürlich wie immer im Familienleben, dass wir eine Veränderung in einem Prozess haben. Und dieser Prozess hat Vorwärtsschritte, Rückwärtsschritte. Wir müssen ein bisschen helfen, dann können wir ein bisschen loslassen. Dann wird das Kind krank, dann klappt wieder gar nichts. Dann sind Ferien, dann fangen wir wieder bei Null an. Das ist eigentlich wie mit einem Kleinkind, nur eine Dimension größer.
Gibt es etwas, was wir beachten können? Wie kommen wir denn gut durch den Schulalltag?
Also das Erste, was wir tun sollten, ist, wir sollten Dinge mit den Kindern besser besprechen. Also was genau brauchen wir? Wir sollten Listen schreiben, an die wir uns alle halten. Also neben der Tür steht eine Liste. Hast du deinen Turnbeutel? Hast du deine Brotdose? Hast du was zu trinken? Hast du deinen Schlüssel? Hast du vielleicht deine Monatskarte? Je nachdem, was das Kind braucht. Und wir sollten dem Kind beibringen, diese Liste jeden Tag auch abzuarbeiten, damit wir nicht dann plötzlich ein Kind haben, das keinen Schlüssel hat und nicht nach Hause kommt zum Beispiel.
Und also das Wir ist wichtig. Wir binden es mit ein und damit übernimmt es dann auch schon Verantwortung?
Exakt. Wir denken, wir hängen die Liste auf und dann läuft das nach einer Woche. Aber so ist es nicht. Das muss man lernen. Das heißt, wir gucken so lange gemeinsam auf die Liste, bis das Kind genervt ist und sagt, Mama, ich habe das alles schon erledigt, lass mich in Ruhe. Dann lassen wir los.
Okay, also bis dieser Zeitpunkt kommt, kann es offensichtlich ein bisschen dauern. Prägt eigentlich unser Blick als Eltern auf Schule auch unsere Kinder? Gerade am Einschulungstag, die ersten Wochen, erzählt man ja auch gerne, wie es bei einem selber war.
Definitiv. Und zwar sowohl positiv als auch negativ. Mhm. Ich bin zum Beispiel jemand, ich habe Schule geliebt. Für mich war Schule das Allertollste. Das heißt, ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass meine Kinder Schule schwierig finden. Und das habe ich ihnen auch mitgeteilt, also mitgegeben sozusagen. Schule ist super. Das heißt, für meine Kinder war es schwer zu sagen, nee, wir finden Schule gar nicht so toll. Und bei anderen Familien ist es vielleicht so, dass die Eltern Schule als gruselig empfunden haben und die Kinder schon mit so einer latenten Angst dahin schicken, die sagt, Schule, ist halt schwierig, jetzt beginnt der Ernst des Lebens, schauen wir mal, wie du es packst. Und dann haben die Kinder auch schon so einen Druck, den sie eigentlich nicht haben müssten.
Ihre Kinder sind jetzt Teenager, 13 und 16, da kommen ja nochmal ganz andere Herausforderungen auf uns zu. Willkommen im Club. Wir sprechen also heute an diesem Sonntagmorgen über Erwartungsmanagement. Welche Erwartung darf ich denn als Mutter oder Vater eines schulpflichtigen Kindes an Schule eigentlich haben?
Also ich finde schon, dass wir die Erwartung haben dürfen, dass Schule unsere Kinder willkommen heißt, dass Schule sich bemüht, unseren Kindern gerecht zu werden, dass Schule heutzutage weiß, dass jedes Kind anders ist, dass jedes Kind anders lernt. Ich finde, diese Dinge dürfen wir schon erwarten. Und wir dürfen auch erwarten, dass Schule grundsätzlich weiß, dass Kommunikation wichtig ist. Aber da wird es dann schon schwierig, weil ich auch dafür sorgen muss, dass die Schule mich erreicht, dass ich beim Elternabend bin, dass ich mal mit den Lehrern spreche, wenn ich das Kind abhole oder bringe, damit Kommunikation zum Beispiel aufrechterhalten bleibt und ich auch erfahre, dass nächste Woche der Theaternachmittag ist, den mein Kind halt einfach mal vergessen hat.
Also das heißt, dass auch Erwartungen, dass das eben Schule auch an uns Eltern hat, dass wir die Kommunikation suchen, oder könnte Schule auch andere Erwartungen an uns Eltern haben?
Schule wird definitiv Erwartungen an unsere Eltern haben und hat ja auch zum Beispiel die Erwartung, dass wir mit den Kindern Hausaufgaben machen, was ich extrem ungerecht finde, weil ich viele dieser Hausaufgaben nicht machen kann, nicht machen will. Ich bin keine pädagogische Fachkraft. Ich bin nachmittags genauso müde wie mein Kind. Und trotzdem hat Schule diese Erwartung. Und deswegen finde ich es als Eltern super wichtig zu entscheiden, okay, welche Erwartung kann ich erfüllen und wo muss ich mit der Schule reden und sagen, Mathe, ich kann das echt gar nicht.
Und vor allen Dingen, wir sprechen vielleicht noch die Sprache fließend, wir können bei Deutsch oder Fremdsprachen Vokabeln abfahren, wir sind vielleicht nicht im Schichtdienst, wir stehen den Kindern am Nachmittag zur Verfügung. Das können ja nicht alle Eltern von sich sagen.
Definitiv. Deswegen finde ich Hausaufgaben sozial vor allen Dingen extrem ungerecht. Abgesehen davon, dass sie wenig nachweisbaren Nutzen haben, ist es einfach so, dass die Kinder, die nachmittags von ihrer Mama, so wie ich, irgendwie da durchgequatscht werden, die haben am nächsten Tag eine gute Note. Und die Kinder, die sich sowieso alleine um ihren Nachmittag kümmern müssen, sich vielleicht auch noch selber was zu essen machen müssen, bis die Eltern spät von der Arbeit kommen, die niemanden haben, der ihnen hilft, die kriegen am nächsten Tag auch noch Ärger. Also ungerechter geht's kaum.
Sprechen wir darüber, dass es diese Ungerechtigkeiten dann auch gibt? Wird das thematisiert auf Elternabenden oder eher nicht?
Eher nicht, weil die Leute, die schon dafür keine Zeit haben, sind erstens oft nicht auf den Elternabenden und zweitens ist es schwierig. Und deswegen möchte ich alle Eltern wirklich ermutigen, zur Schule zu gehen und zu sagen, sorry, aber für uns ist diese Menge an Hausaufgaben zu viel. Ich bin nicht da, mein Kind schafft das nicht alleine, für uns ist es zu lang, ich bin selbst zu müde, ich habe noch drei andere, ich habe vielleicht ein beeinträchtigtes Kind noch zu Hause. Wie können wir das anders machen? Denn erfahrungsgemäß reagieren Schulen dann darauf auch.
Also das scheint ja so zu sein, dass Sie da eher positive Erfahrungen gemacht haben. Wenn aber etwas in diesem System der gegenseitigen Erwartung nicht funktioniert, dann ist doch Druck im Dampfkessel, sowohl bei der Familie als auch vielleicht bei den Erwartungen auf Seiten der Lehrerschaft.
Ja, das Schlimme ist ja, dass der Druck vor allen Dingen immer die Kinder trifft. Mhm. Also es ist so, die Erwartungen der Erwachsenen treffen auf die Kinder. Die Lehrer denken, die Kinder sollen irgendwas schaffen. Die Eltern sagen, jetzt mach mir nicht so einen Ärger. Und am Ende trifft es die Kinder. Und das ist unfair. Das heißt, ich bin definitiv jemand, der sagt, klären wir das bitte auf Erwachsenenebene. Das kann nicht sein, dass ein Kind ständig schlechte Noten nach Hause bringt und frustriert wird, obwohl es vielleicht total gut lernen kann. Da muss ich dann mit den Lehrern sprechen. Ich muss mich mit den Leuten zusammensetzen und sagen, guck mal, für uns funktioniert das nicht. Wie können wir das ändern?
Und nicht unter der Brille, mein Kind ist hochbegabt, haben Sie das noch nicht bemerkt?
Das ist nein, auch da. Also mein Kind ist neurodivergent und ihr müsst alle springen, wenn wir pfeifen. Das funktioniert natürlich auch nicht.
Okay.
Ne?
Manche Eltern kommen ja angeblich schon mit einem Anwalt gleich zum Gespräch mit dem Lehrer. Das sollte natürlich auch nicht sein. Also im Grunde die Voraussetzung ist dann eigentlich das Vertrauen. Ich vertraue meinem Kind, mein Kind vertraut mir, wir vertrauen der Lehrerschaft. Also es ist ja auch ein Geben und Nehmen von Vertrauen, dass jeder versucht, das Bestmögliche zu geben.
Definitiv. Ich hatte letztens ein ganz, ganz tolles Interview mit einer Lehrerin, die gesagt hat, ich bin Mutter von 3 Kindern und Lehrerin und ich kann euch sagen, Lehrer sind auch nur Menschen. Wir schaffen es nicht immer, aber Lehrer sind auch nur Menschen. Und bitte, bitte, bitte gebt uns auch die Chance, Dinge zu verstehen, wieder gut zu machen, mit euch zu besprechen, weil wir sind auch keine Götter.
Der Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer von SR1 und HR3.
Guten Morgen, bitte Danke sagen. Das finden wir schon mal ganz gut, dass Kinder mithelfen, den Tisch zu decken und wieder abzuräumen, die Schmutzwäsche nicht irgendwo in der Wohnung zu verteilen. Ach, und auch gerne vielleicht frühzeitig sagen, dass die Klasse für das Kunstprojekt leere Klopapierrollen sammelt. Bis morgen 10 Stück auftreiben. Da lacht schon mein Gast Nicola Schmidt. Wir haben alle Erwartungen an unsere Kinder. Ich erinnere mich auch noch. Wollen sie zu selbstständigen, umsichtigen Menschen erziehen? Mein Gast von SR1 und HR3 ist Nicola Schmidt, Autorin und Journalistin der Artgerecht-Reihe. Das neueste Buch heißt Das andere Schulkinderbuch. Was ist anders? Gibt es keine Klorollenprojekte mehr?
Doch,
sind wir befreit?
Das ist keine Woche her, dass meine Tochter gesagt hat, Mama, ich brauche morgen übrigens, ich glaube, 10 leere 0,5 Liter Plastikflaschen und 5 Klorollen. Und ich
sagte,
willst du mich veräppeln?
Hier ist das Abführmittel, liebe Tochter.
Ja, genau.
Aber wie kriegen wir das denn hin? Das ist ja tatsächlich eine Frage, dass unsere Kinder selbstständig, selbstbewusst, empathisch und eben auch zuverlässig werden und uns vielleicht 2 Wochen vorher Bescheid sagen.
Also erstmal weiß ich jetzt den Trick, wie man aus den vollen Klorollen innen die Pappe rausholt und dann wochenlang Klorollen ohne Innenteil benutzt. Und ansonsten ist es tatsächlich so, sie müssen es lernen. Und also nach vorne planen muss man wirklich krass lernen. Also das heißt, es hilft nichts. Am Ende lag der Fehler bei mir. Ich hätte mich in unserem Wochenmeeting mit den Kids hinsetzen müssen und sagen, Leute, gibt es Kurzprojekte? Müssen wir irgendwas sammeln? Und ich hatte das einfach schleifen lassen. Und bam, hatte ich plötzlich das klassische Klorollenproblem.
Kurz zurück, das Wochenmeeting, sowas habt ihr? Das schlägst du
definitiv
vor.
Wir setzen uns am Sonntagnachmittag hin und besprechen die nächste Woche. Was steht an? Welche Tests? Welche Klorollensammlungen? Welche Projekte, welche Nachmittagsveranstaltungen, welche weiß der Geier was, Karateprüfungen, Pferdethemen, Freundschaftsgeburtstage. Wir besprechen das jede Woche und das mache ich mit denen, seit die 4 sind.
Okay, also alle werden eingebunden, denn es ist ja auch ein voller Terminplaner. Ich habe vorhin den Familienkalender genannt, Ganztagsbetreuung, vielleicht Hausaufgaben, Sport, Arzttermine, Geburtstage. Du hast es gerade gesagt, manchmal bleibt gar keine Kapazität mehr, so schreibst du es ja auch, vielleicht uns im Haushalt zu helfen. Und wenn dem so ist, müssen wir dann nicht bei der Kindheit unserer Kinder auch nochmal überdenken, was das genau heißt. Haben sie noch genug Zeit zum Spielen? Haben sie noch Zeit für Gemeinschaft, die ihr Leben bestimmt?
Definitiv. Ich bin total dafür, dass Kinder im Haushalt helfen, Dinge mit organisieren und ein Teil der Gemeinschaft sind. Und gleichzeitig habe ich mich wirklich in den letzten Jahren super oft dabei erwischt, dass ich meinen Kindern gesagt habe, weißt du was, bitte geh einfach spielen. Sei einfach Kind. Ich mache das jetzt mit dem Müll. Ich mache das jetzt hier mit der Spülmaschine, was auch immer. Weil die so einen dichten Terminplan ja teilweise haben, dass ich als Erwachsene mir denke, holla, die Waldfee. Das ist eine 40-Stunden-Woche, was die haben. Und die sind klein.
Das überschätzen wir vielleicht. Aber manchmal sind wir vielleicht auch Teil der Überforderung, weil wir vielleicht auch nicht Nein sagen können zum zweiten Hobby, zum Fußballspiel im Anschluss an einen Kindergeburtstag. So schreibst du es ja auch. Müssten wir Eltern nicht auch viel häufiger demnach Nein sagen und die Bremse ziehen? Notbremse vielleicht manchmal?
Ja, aber dazu müssten wir unsere eigene FOMO überwinden, ne? Fear of missing out, die Angst, nicht dabei gewesen zu sein. Na klar, logisch. Also der Fisch stinkt immer vom Kopf her. Wenn ich es nicht schaffe zu sagen, sorry, aber Fußballturnier und Geburtstag und dann noch Oma besuchen am Wochenende, das fliegt uns um die Ohren. Und dafür finde ich es immer gut, wenn man einen zweiten Erwachsenen hat, mit dem man das einmal durchspricht. Allein, wenn ich meiner besten Freundin manchmal erzähle, was wir am Wochenende vorhaben, höre ich, während ich selber rede, was für ein Quatsch das ist.
Okay, und dann streichst du, ja? Dann gibst doch aber dann Tipps und Tricks. Das musst du ja auch durchsetzen, wenn die Kinder zu beidem wollen, zum Fußballspiel und zum Geburtstag. Musst du einfach auch zum Nein dann stehen.
Ja, ich muss es nicht nur durchsetzen. Eigentlich ist es eine super Erziehungsmöglichkeit, Kindern beizubringen. Leute, man kann nicht energetisch alles schaffen, was in einen Terminkalender theoretisch reinpasst. Weil dann ist man am Sonntagabend fertig.
Ach so, man muss das nicht füllen, wenn da steht von 7 bis 22 Uhr. Man muss gar nicht jede Zeile ausfüllen. Gut, dass du mir das sagst.
Mal ganz ehrlich, ich wünsche, es hätte mir mit 12 jemand beigebracht. Da hätte ich es mit 40 nicht in irgendeinem Seminar lernen müssen.
Ja, sich nicht verrückt machen, die Muffins dann vielleicht dann doch mal kaufen, wenn man sich's leisten kann und nicht noch selber in der Nachtschicht nochmal aufwendig dekorieren als Eisprinzessin oder sonstiges.
Genau.
Den Burger
ja, oder einfach
mal
keine Pizza. Es gibt halt keine Pizza. Und ja, wir wollten eine Woche in eine Pizza backen, aber Pizza backen und Fußballspiel und Kindergeburtstag, it is too much. Heute gibt es Nudeln.
Also einen Schritt zurückgehen, überlegen, was ist das Ziel und was sind die Leitlinien. Das heißt, dieses Nein ist eben auch ein Weg für beide zu merken, im Weniger steckt oft mehr.
Genau, das Nein zu was anderem ist ja oft ein Ja zu sich. Und das finde ich ganz wichtig, Kindern beizubringen.
Nicola, du arbeitest daran, dass Eltern ihre Kinder irgendwie besser verstehen. Überlegen wir mal gemeinsam, artgerecht aufzuwachsen, so heißt deine Reihe, klingt für mich immer so ein bisschen wie nach dem Zoo, artgerechte Haltung. Ja? Haben wir verlernt, artgerecht mit unseren Kindern umzugehen?
Ich würde gerne Nein sagen, Bärbel, aber die Antwort lautet Ja. Und das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Wir sind nicht mehr artgerecht gehalten. Wenn du dir überlegen würdest, wie müsste ich Familien, Menschenfamilien halten, damit die sich gut entwickeln können, würdest du die niemals in so kleine Kisten stecken, wie wir das machen, und separieren und alle einzeln und dann ganz viel Druck aus Systemen. Du hättest viel zu viel Angst, dass dir die teuren Biester kaputt gehen. Und deswegen habe ich halt gesagt, okay, wir gucken mal, was wäre denn artgerecht für einen Homo sapiens? Und das ist es definitiv nicht.
Okay, also bei unseren AirPods wissen wir ja, dass man die artgerecht in diese AirPods-Box packt. Was gehört genau denn dazu zu einer artgerechten Haltung?
Draußen sein, Freiraum gehört dazu. Dazu gehört, eine Gruppe zu haben, die sich gemeinsam mit uns um die Kinder kümmert. Also wir sind nicht dafür gemacht, uns ständig um unsere Kinder zu kümmern. Deswegen haben wir da meistens auch nicht so richtig Bock drauf.
Es braucht ein ganzes Dorf, ein Kind zu erziehen.
Definitiv, Bärbel, genau so ist es. Und allein schon, wenn 2, 3, 4 Erwachsene mehr dazu sind, die brauchen nicht 30, aber so ein paar, die helfen schon, besser durchs Wochenende zu kommen.
Aber
und wir brauchen
ehrlich
weniger
gesagt,
Stress.
Hat ja nicht jeder das Glück, dass die Großeltern, Schwiegereltern, Pateneltern alle in der Nähe sind oder einfach ein Netzwerk im Haus mit Freunden in der Nachbarschaft.
Genau, deswegen empfehle ich immer, verabredet euch am Wochenende mit anderen Familien. Geht halt nicht mit euren Kindern in den Wald, geht noch mit 2, 3 anderen Familien in den Wald oder ins Schwimmbad oder
fahrt
in den
weg,
Park.
Setzt sie dort ab, fahrt weg und überlasst den anderen Familien eure Kinder, ist dein Rat. Ich verstehe, nein, wir machen Spaß.
Nein, aber das ist wirklich, es macht einen riesen Unterschied. Ne? Ich sage immer, the more the merrier. Ich finde, selbst wenn ich nicht nur meine eigenen Kinder im Haus habe, sondern noch 2, 3 andere, dann läuft der Laden irgendwie besser, als wenn wir nur zu viert sind oder zu dritt.
Aber deine sind ein bisschen jünger als meine, aber Playdates kannst du mit denen doch jetzt auch nicht mehr arrangieren. Die wollen doch selber entscheiden, mit wem sie in den Wald gehen.
Das ist richtig, aber zur Schulkindzeit, da ging das noch und habe ich das auch radikal gemacht. Ne? Wir hatten eine ganz klare Ansage, Samstagmorgens gehen alle in den Wald. Es gibt 2 Familien oder 3, die gerne mitkommen und von denen immer irgendeiner Zeit hat. Und dann können die Kinder sich austoben, die Erwachsenen können mal runterkommen und erst danach wird eingekauft, gekocht und geputzt.
Okay, also Lehrer, Eltern, Freunde, Pateneltern, Fußballtrainer, Großeltern, Nachbarn. Viele Personen erziehen unsere Kinder. Aber wer vermittelt dann die Werte? Das kann ja sein, dass die andere Werte haben als du.
Also wenn ich mit den Leuten befreundet bin, werden sie zumindest nicht komplett andere Werte haben als ich. Und ansonsten ist die gute Nachricht, dass Kinder das super gut unterscheiden können. Also meine Kinder sind natürlich auch nach Hause gekommen und haben gesagt, ja, aber in der Familie, da darf man aber so und so lange Tablet spielen. Ich habe gesagt, ja, das ist okay. Wenn das für die okay ist, dann sei das so. In meinem Haus möchte ich das anders. Ich kann euch gerne erklären, warum. Wir können gerne darüber sprechen, ob wir einen Kompromiss finden. Aber ihr werdet keine 5 Stunden am Samstag Tablet spielen, ganz egal, was andere Leute machen.
Okay, also da auch konsequent sein, eine klare Ansage machen. Viele Eltern bleiben nicht bei ihren klaren Ansagen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen ein Problem, oder? Irgendwann werden die weich.
Ja, die werden weich, weil sie nicht verhandeln, sondern Flöcke irgendwo reinrammen und wenn die Kinder oft genug dagegen rennen, fällt das Ding um. Was wir zu Hause machen, ist, wir machen eine Familienkonferenz. Wir setzen uns zusammen hin und ich sage so, Leute, für mich sind am Wochenende 2 Stunden Tablet das absolute Maximum. Nein, 5! So, und dann machen wir nicht den Teppichhändler-Bazar.
Wie, nicht zweistellig? Sehr gut.
Na, genau. Und dann reden wir drüber, okay, was sind meine Motive, was sind die der Kinder, was sind die Alternativen, wozu führt das, was brauchen wir und so weiter. Und dann finden wir etwas, was für alle funktioniert. Also ich sage nicht einfach, 2 Stunden, das reicht, ihr, solange ihr eure Füße unter meinen Tisch und so weiter. Sondern wir finden etwas, was für alle funktioniert.
Okay.
Und wenn es nicht mehr funktioniert, dann kommen die Kinder zu mir und sagen, Mama, wir brauchen eine Familienkonferenz, wir brauchen was anderes.
Das machen wir auch. Ich finde, das ist sehr demokratisch, wenn nicht einer den Orban macht und sagt, nö, und dann dabei bleibt. Aber häufig geht es dann ja auch darin über, dass einer anfängt zu schimpfen, also meist ein Elternteil. Was passiert eigentlich mit unseren Kindern, wenn wir schimpfen und das Verhandeln, die Ebene des Verhandelns, liebe Nicola, verlassen?
Das ist ganz doof, weil wir uns selber das Leben schwer machen. Wenn wir schimpfen, stressen wir unsere Kinder und gestresste Kinder lernen nicht. Das heißt, die ganze Sache dauert länger. Deswegen sage ich mal, versucht nicht zu schimpfen, ihr macht es euch selber schwieriger. Für den Moment ist es wundervoll, mal Dampf abzulassen, aber langfristig dauert alles länger, die ganzen Lernprozesse dauern länger. Und je älter die Kinder sind, desto mehr kratzt Schimpfen tatsächlich an ihrem Selbstwertgefühl.
Okay, das wird gespeichert und das muss man auch nochmal bedenken. Das wird eingeritzt ins emotionale Gehirn und wird dann auch nicht vergessen und ist dann für Sie vielleicht später auch ein Lösungsansatz. Und das wollen wir nicht. Wir wollen ja jemanden haben, der auch kompromissbereit ist und Lust hat auf Diskussion dann auch.
Ja, und Sie lernen auch, ich bin es nicht wert, dass man ruhig mit mir verhandelt. Und das ist das Letzte, was wir Teenager beibringen wollen. Du bist es nicht wert. Wir wollen ihnen beibringen, doch, du bist es wert, auch wenn es gerade anstrengend ist und ich es gerade sehr anstrengend finde.
Wie erinnerst du dich eigentlich an den Moment, Nicola, als dein Kind den Kindergarten hinter sich gelassen hat und in die Schule durfte?
Also ich habe ehrlich gesagt mich gefragt, ob ich eine normale Mutter bin, weil für alle war das volles Drama und für mich war es eher ein riesen Organisationschaos. Ich dachte, oh Gott, so viele Listen, so viele Dinge zu tun. Hoffentlich bin ich am ersten Schultag zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Mein Kind hat alles, was es braucht. Das war so meine größte Sorge. Also
du hast es geschafft. Es ist eingeschult worden.
Ja, wir haben es irgendwie hingekriegt.
Was das System Schule für Kinder und Familie bedeutet, darüber sprechen wir im Sonntagstalk. So. Es fängt ganz harmlos an mit einer Schultüte, der obligatorischen Zahnlücke und dem Stolz auf den eigenen Ranzen. Endlich groß sein, endlich in die Schule. Tja, und dann wird das Neue zur Routine. Wir Eltern müssen überreden, überzeugen, Hausaufgaben zu machen. Wir müssen mit Eltern-WhatsApp-Gruppen diskutieren, ob die Hausaufgaben nicht arg viel sind. Kommen die Sorgen auf, an einem dunklen Wintermorgen das Kind alleine auf dem Weg zur Schule zu schicken, rücksichtsvoll unterwegs zu sein, das ist alles nicht so einfach, obwohl sie immer größer werden. Schule ist unser Thema im Sonntagstalk von SR1 und HR3. Und nicht nur Nicola Schmidt, Journalistin und ich, haben gemerkt, hey, das ist eine Veränderung und eine Herausforderung für alle. Warum, liebe Nicola Schmidt, führt das System Schule dazu, dass alle Kinder motiviert reingehen und nach ein paar Jahren, Wochen, Tagen oder Monaten sich dann irgendwie nur noch lustlos hinschleppen? Irgendwo ist da doch ein Fehler im System.
Boah, Bärbel, wenn ich das wüsste, wäre ich Bildungsministerin.
Ja.
Also ich finde es auch irre.
Ich trainiere dich ja jetzt auf dem Weg dahin.
Ja. Und es ist tatsächlich so, dass es nicht so sein muss. Ich habe meine Kinder ja auch im Ausland teilweise zur Schule geschickt und da läuft es völlig anders. Also es muss nicht so sein. Es hat ganz viel mit unserem System, mit unserer Idee von Schule, Ernst des Lebens, mit der Enge, mit du musst, das muss funktionieren, mit den Ressourcen, die wir haben, Personalmangel, schlechte Toiletten, bla, zu tun. Das geht eigentlich auch anders.
Aber was machen andere denn anders? Du hast Erfahrungen mit dem europäischen Ausland, Spanien,
genau.
Italien,
also
Portugal.
Also es ist zum Beispiel so, ich meine, das Traumland ist ja immer Neuseeland, ne? Wenn man da ins Schulsystem guckt, denkt man sich, holla die Waldfee, wie cool ist das denn? Was machen die anders? Die machen zum Beispiel, dass sie Kindern Sprache beibringen, indem sie die Kinder jeden Tag fragen, was war das Lieblingswort von dir, was du heute gelernt hast? Die bringen den Kindern Mathe bei, indem sie mit ihnen spielen, und zwar endlos. Ne, da wird endlos, gibt es Mathematikspiele, Mathematikquizze, und zwar nicht dieses Eckenrechnen, wo dann am Ende ein Idiot übrig bleibt und sich doof fühlt.
Das war
sondern
ich immer.
Kooperative Mathe-Spiele. Ja, und da gibt es ganz viele Möglichkeiten, Kindern den Spaß an Sprache, an Mathematik, an Biologie, an Sachkunde wiederzubringen, statt stupide irgendwelche blöden Arbeitsblätter ausfüllen zu müssen.
Warum ist bei uns in unserem Schulsystem offensichtlich so, die Skandinavier bekommen es ja auch hin, wenn man nicht so weit schauen will wie Neuseeland, dass wir die Individualität der Kinder ermöglichen, das Staunen, das Neugierigsein, das die Welt entdecken. Darum geht es doch eigentlich. Andocken mit der Welt. Dieser Raum, der für sie immer größer wird.
Definitiv. Ich glaube, das Problem ist, wir haben keine Zeit und keine Leute. Ne, unsere Stundenpläne sind super vollgepackt. Nochmal. Also unsere Lehrpläne sind super vollgepackt. Das sagt dir jeder Lehrer, mit dem du sprichst. Der sagt, ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll in der Zeit. Die Kids kommen teilweise viel zu früh in die Schule. Die sind in der ersten Klasse noch gar nicht so weit. Ne, die müssten eigentlich noch ein Jahr zurückgestuft werden. Das wollen wir aber nicht, damit die Klassen voll werden, damit wir die Gelder nicht verlieren. Und dann haben wir nicht genug Lehrkräfte, die sich um die Kinder, auch die mit Bedarf, kümmern können. Bäm. Und dann fliegt dir das Ding um die Ohren.
Und die letzten 3 Wochen vor den Ferien werden nur noch Filme geguckt und man guckt sich zum 3. Mal die botanische Ausstellung in der Stadt an. Also irgendwo stimmt da vielleicht auch beim Zeitmanagement nicht ganz. Aber wir sprechen ja gerne in unserem Land über Defizite, über Probleme, über Dinge, die nicht funktionieren. Sind wir denn im Vergleich zu anderen irgendwo besonders gut, was Schule angeht?
Das ist eine harte Frage.
Du schweigst.
Also, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, ich kann nicht pauschal so nicht sagen. Die gute Nachricht ist, ich habe ja natürlich auch mit Bildungsforschern für das Schulkindbuch gesprochen. Und die Aussage ist immer wieder, gute Schule in Deutschland ist möglich. Und es gibt viele Leute, die das wollen. Und vielleicht sollten wir tatsächlich da mehr drauf gucken und das mehr unterstützen, statt uns immer nur zu sagen, oh Gott, das ist alles so voll.
Bildung ist Ländersache. Brauchen wir eine Reform? Alle wissen, dass das System nicht funktioniert. Alle beschweren sich. Sind die Kinder raus? Will man damit nichts mehr zu tun haben und sagt, ach, das können die nächsten Eltern dann
so regeln. Damit rumschlagen.
Ja, liegt es vielleicht daran? Warum schaffen wir keine große bundesweite Reform?
Das ist wie mit der Geburtshilfe und mit den Kindergärten. Es gibt keine Lobby, es gibt keinen Druck, Gelder werden knapp verteilt und es gibt keine Kapazitäten.
Aber
und
wir sprechen doch über unsere wichtigste Ressource der Zukunft, über den Nachwuchs des Landes.
Bärbel. Würdest du bitte Bundeskanzlerin werden und genau das durchdrücken? Aber wie kriegst du das an Parteien vorbei, die der Ansicht sind, ja, aber erstmal muss der Haushalt ausgeglichen sein und wir brauchen auch noch ganz breite Autobahnen, sonst läuft hier das ganze Land nicht mehr, da kannst du deine Kinder nicht mal mehr zur Schule fahren. Also das ist halt eine Demokratie, das ist halt ein Interessensausgleich und ich glaube, wir haben noch nicht wirklich verstanden, wie wichtig diese Grundlagen sind.
Wenn wir die Kinder, du hast gerade gesagt, enge Räume, sehr viel Druck, das ist jetzt ganz kurz zusammengefasst, das ist natürlich deutlicher geschrieben in deinen Artgerecht-Büchern, wo du auf Schule guckst, mit vielen Profis auch sprichst, macht das etwas mit den zukünftigen Generationen? Wenn wir alle, jeden, den man fragt zum Thema Schule, jeder hat doch irgendwie auch miese Erfahrungen. Wir haben ganz viele tolle, wir erinnern uns an einzelne begeisterungsfähige Lehrer, aber viele sagen doch auch, nee, das war öde, da bin ich allein gelassen worden. Es waren zu viele Hausaufgaben. Was macht das mit den Kindern?
Also Bärbe, wenn du mich fragst, ich glaube, ich habe bis Anfang meiner 40er Albträume über meine Abiturprüfung gehabt.
Oh mein Gott.
Ich glaube, bei mir muss man nicht wissen, oder? Also, und ich habe Schule geliebt.
Hast du es denn geschafft, das Abi?
Ja, ich habe es geschafft mit einer 1 vorm Komma und ich habe auch super studiert und ich habe Schule wirklich, das war toll. Aber trotzdem, dieser Druck, das war so unfassbar, das hat sich so in mein Gehirn eingebrannt. Also das müsste nicht sein. Das können wir besser.
Einige von uns Eltern hatten vielleicht noch Schiefertafeln, andere Overhead-Projektoren, klar Standard. Inzwischen hängen in den meisten Grundschulen digitale Tafeln, über die Lehrkräfte vielfältig Dinge abspielen können. Schule verändert sich. Außer die Schulklos vielleicht, liebe Nicola. Haben deine Kinder in der Schule irgendwas gehabt, worum du sie beneidet hast? Was du auch gerne gehabt hättest während deiner Schulzeit?
Definitiv. Meine Kinder arbeiten in ihrer Schule mit iPads und die lernen in der Schule mal ebenso ganz nebenbei alles Mögliche. Also PowerPoint, kleine Erklärfilmchen, Präsentationen vorbereiten, Quizze, so Online-Quizze erstellen von Dingen, über die sie was gelernt haben. Und ich denke mir, wow, wenn die aus der Schule rausgehen, die können alles, was ich kann. Das ist total krass.
Okay, also das beobachtest du schon. Wenn Eltern nicht nur passiv zuschauen, sondern das Schulleben mitgestalten wollen, wo haben wir dazu die Möglichkeit? Im Elternbeirat oder noch an anderer Stelle?
Boah, überall. Also ich bin in der Grundschule tatsächlich überall reingelatscht, wo man mich nicht sofort wieder rausgeschmissen hat. Also ich habe meine Kinder hingebracht, mit den Lehrern gequatscht. Ich habe nach der Schule mit den Lehrern gequatscht. Ich habe Muffins gebacken. Ich war auf den Festen. Ich war im Elternbeirat. Ich war im Förderverein. Und ich bin alleinerziehend mit 2 Kindern gewesen, mit einem Vollzeitjob. Also nichts, wo ich jetzt sagen würde, na, ich hatte nichts anderes zu tun. Aber ich habe die Schule wie als unser erweitertes Dorf betrachtet. Und es war mir einfach wichtig zu wissen, wie geht's denn der Lehrerin heute? Wie geht's denn der Rektorin heute? Wie läuft denn das nächste Woche? Und das hat tatsächlich einen Riesenunterschied gemacht.
Es macht einen Unterschied für dich, weil du beruhigt bist, was läuft? Oder macht es auch einen Unterschied für deine Kinder und die Klasse? Weil Eltern haben ja unterschiedliche Möglichkeiten, sich einzubringen, haben dadurch die Kinder unterschiedliche Startvoraussetzungen in der Schule?
Also ich fürchte schon, denn es macht natürlich einen Unterschied, ob die Lehrerin mich kennt und mich schätzt, ob die Leute einfach wissen, ich bin Teil des sozialen Gefüges, ich helfe, ich bin da. Und wenn mein Kind dann mal einen schlechten Tag hat, dann wird es halt vielleicht nicht gleich abgestempelt als, naja, der war schon anfangs schwierig, als er hier reinkam, sondern, naja, aber das ist doch der Sohn von der Mama, die immer so viel hilft.
Darauf habe ich auch gezählt, die Muffins gebacken, er hatte trotzdem eine 5 in Mathe.
Ja, gut, ich meine, okay, ein schlechter Tag. Ja klar, also natürlich, ne, also du kannst dann nicht die Noten von deinem Kind retten, aber ich glaube, um das Kind sozial gut einzubinden, hilft es natürlich, wenn man die Ressourcen hat.
Wenn wir auf die Lehrkräfte schauen, die unsere Kinder unterrichten, ist das Wort Fachkräftemangel kein seltenes, was an Schulen nicht nur herumgeistert, sondern Realität ist. Im Schnitt ist jede 10. neue Lehrkraft Seiteneinsteiger. In Hessen sind es deutlich weniger, im Saarland mehr. Was bedeutet der Fachkräftemangel für unsere Kinder?
Also es kann was Gutes bedeuten. Es kommen nämlich Leute von außen rein, die vielleicht ganz andere Impulse mitbringen. Mhm. Und da haben wir wirklich teilweise in einer unserer Schulen, an der meine Kinder waren, echt gute Erfahrungen gemacht. Der Mann war Coach und hat Mathe unterrichtet und das war der Knaller. Nur der hat das einfach mit ganz anderen Methoden gemacht. Das kann aber auch heißen, dass wir Leute verschleißen, das liest man ja auch immer wieder, die Seiteneinsteiger sind und mit ganz großer Motivation in die Schule kommen und dann gegen dieses System donnern, was ja auch eine bestimmte Härte hat, und nach einem Jahr sagen, oh Gott, ich bin fertig mit der Welt, darauf hat mich keiner vorbereitet und das ist schade.
Was ist denn dieses Wort, das System, das wabert wie so ein großes Monster immer durch die Schule, das System. Das System sind wir doch eigentlich alle, Eltern, Schüler, Lehrer.
Naja, das System ist aber auch die Kultusministerkonferenz, die bestimmte Dinge vorgibt, bestimmte Daten, bestimmte Lehrpläne, bestimmtes, das muss gemacht werden, dann muss für PISA das und das sein. Und das engt die Leute natürlich ein und gleichzeitig unterstützt das System, sage ich jetzt mal, also unterstützen wir Lehrer an manchen Stellen nicht genug, weil sie nicht genug Integrationshilfen haben oder nicht genug Sozialarbeiter in der Schule.
Wie sehr stärkt die Dynamik unter Eltern Probleme oder eher Lösungen?
Eher Probleme, definitiv. Wir sind für WhatsApp nicht gebaut. Das ist echt nicht artgerecht. Wir sehen die Leute nicht. Wir hauen vielleicht Sachen raus, die wir sonst nicht sagen würden. Wir kommunizieren um Uhrzeiten, unser Gehirn schon müde ist. Keine schlaue Idee. Ich empfehle ganz dringend persönliche Treffen, wenn es irgendwie geht.
Also das würde ich auch immer unterstreichen. Manchmal gibt es ja dann auch so einen Wettstreit unter Eltern. Es gibt dann Gruppen, die sich untereinander wiederum abspalten. Oh, also das nee. Auch da nochmal sagen, Kommunikation ist nicht nur zwischen Eltern und Kindern wichtig, sondern auch zwischen den Eltern?
Definitiv. Und auch Eltern müssen Kommunikation in solchen Gruppen lernen. Und auch das, finde ich, muss einem klar sein. Wir sind mit diesen Dingen nicht aufgewachsen. Wir sind dafür nicht gebaut. Es ist besser, da ganz sanft miteinander umzugehen.
Warum sind wir Mütter eher in diesen Gruppen?
Weil das sind die Männer da schlauer? Unserer Gesellschaft ist, ja. Oh. Naja, weil Care-Arbeit Frauenarbeit ist in Deutschland, das ist leider immer noch so. Und das gehört, soziale Beziehungen, Gruppenchats gehört zu Care-Arbeit.
WhatsApp-Gruppen, da kocht manchmal die Stimmung über und man hat eigentlich gar keinen Nerv, da einzusteigen, alles nochmal zu lesen, wenn man später einsteigt. Wie verhält man sich richtig?
Einen Menschen raussuchen, den man mag und sagen, kannst du mir kurz eine Zusammenfassung geben? Ich war die letzten 2 Wochen nicht da.
Und das wiederum hat ja auch etwas mit unserer eigenen Kompetenz mit Medien zu tun. Und wie gehen wir mit unseren Kindern mit Medien um? Das ist auch ein großer Aspekt bei Artgerecht in dem aktuellen Buch von dir, liebe Nicola Schmidt.
Definitiv. Und der erste Schritt ist, dass wir erstmal lernen müssen, wie gehen wir mit Medien um. Also wie oft meine Kinder mich schon mit einem Handy im Bett erwischt haben, wo es hier eine klare Regel dazu gibt, das ist schon peinlich. Und da denke ich mir immer, okay, erstmal die eigene Nase fassen und lernen.
Okay, wenn wir es nicht lernen, dann können die Kinder es auch nicht lernen. Das heißt, wir sind Vorbilder im Umgang mit Sprache, mit Worten, mit Verletzungen, mit Erwartungen. Und so wie wir damit umgehen, schauen die Kinder sich das bei uns ab.
Ja, leider. Die gute Nachricht ist, wenn wir es vernünftig machen, machen sie es auch vernünftig mit ein bisschen Guidance. Wir telefonieren nicht bei Tisch, wir haben keine Handys nach 8 Uhr in der Hand und so weiter. Das dauert, wie alles, ist ein langer Prozess, aber es klappt. Meine sind relativ groß und ich muss sagen, es klappt wirklich. Ich hätte es auch nicht geglaubt. Ich hatte den Glauben aufgegeben, aber es klappt.
Es gibt so viele unterschiedliche Elterntypen, das übersehen wir häufig. Jedes Kind ist anders, das wissen wir. Vergessen wir manchmal, dass Eltern auch mal Kinder waren und ihnen das auch zusteht, ganz unterschiedlich zu reagieren?
Definitiv. Und wir vergessen auch oft, dass Eltern auch eigene Päckchen mitbringen aus unserer eigenen Kindheit, die wir auch nicht einfach weghexen können. wo man einfach sagen muss, ja, bestimmte Dinge kann, weiß ich nicht, Erna vielleicht besser als Peter, aber dann ist das halt so.
Es ist der Sonntagstalk, den ihr hört von SR1 und HR3. Ich bin Bärbel Schäfer. Mein Gast heute, Nicola Schmidt vom Artgerecht-Projekt. Du hast mehrere Bücher geschrieben, du gibst Workshops und versuchst uns Eltern im Dschungel der Erziehungsratgeber und gut gemeinten Tipps immer wieder Orientierung zu geben. Sollen wir häufiger daran denken, auch wir Eltern machen das ja oft zum ersten Mal. Wir dürfen mit unseren Kindern, so schreibst du es ja, gemeinsam rausfinden, wie das eigentlich geht. Wir müssen es nicht perfekt machen. Wir dürfen einfach nur unser Bestes geben?
Definitiv. Und ich finde, wir sollten das auch laut sagen. Bei jedem Streit. Leute, ich mache das hier zum ersten Mal. Ich hatte noch nie ein 13- und 16-jähriges Kind und noch nie ein 3- und 5-jähriges und noch nie ein Baby und ein Kleinkind und ein Schulkind. Ich weiß auch nicht, wie es geht. Kommt, Leute, wir finden es raus, weil dann fangen wir an, die Dinge nicht gegeneinander zu machen, sondern miteinander. Mhm. Und das macht viel mehr Spaß.
Blaue Briefe, miese Noten, Pubertät, Hormonschübe, kurze Sätze und verschlossene Kinderzimmertüren. Deine Kinder sind mittendrin. Gibt es etwas, was du vor 10 Jahren über diese Phase gerne gewusst hättest?
Ja, dass es in erster Linie gar nicht mehr darum geht, die Kinder zu erziehen, sondern nur noch darum, in Kontakt zu bleiben. Mit Erziehung ist jetzt vorbei. Jetzt geht es darum zu zeigen, ich bin da, ich bin dein Vertrauter, ich falle dir nie in den Rücken, du kannst immer zu mir kommen.
Okay, das eben auch zu signalisieren und nicht immer nur den erhobenen Zeigefinger, das schmutzige Zimmer auch mal schmutziges Zimmer dann sein lassen?
Ich bin sogar noch schlimmer. Ich sage, Hase, ich habe das Gefühl, du kriegst das Zimmer gerade nicht auf die Kette. Wir räumen jetzt gemeinsam auf. Du hast keinen Bock, dann räume ich es jetzt auf. Und du gehst dich mal entspannen. Und dann gucken wir mal, wie wir das nächste Woche besser hinkriegen.
Okay, also mit der Option, es nächste Woche dann anders zu versuchen und nicht, dass Mama das ab sofort immer aufräumt.
Wir sind kein Hotel hier, das wissen meine Kinder auch.
Ach so.
Aber sie wissen auch, wenn sie heute. Nee, aber sie wissen auch, wenn sie es heute nicht auf die Kette kriegen, bin ich nachsichtig. Und die gute Nachricht ist, dass wenn ich meine Sachen nicht auf die Kette kriege, meine Kinder kommen und sagen, ey Mama, wir machen jetzt mal einen Kaffee, das kriegst du sonst nicht hin.
Also schon mal ganz schön viel richtig gemacht, liebe Nicola Schmidt. In Kontakt bleiben ist, glaube ich, das Stichwort. Sich nicht gegenseitig zu verlieren, nicht aus dem Augen und nicht aus dem Herzen. Das kann man alles nachlesen im aktuellen Artgerecht-Buch, das andere Schulkinderbuch. Vielen Dank für das heutige Gespräch, liebe Nicola Schmidt.
Vielen Dank, Bärbel, es war eine Freude.
Der Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer von SR1 und HR3.
Auf Bildung, auf Schule, da haben wir alle einen ganz unterschiedlichen Blick. Eltern sehen Dinge manchmal anders als Lehrer. Menschen mit Kindern kennen Schule vor allen Dingen aus natürlich eigenen Erinnerungen. Und Elternabenden, Fachleute kämpfen darum, bei den vielen Meinungen mit ihren Erkenntnissen gehört zu werden. Im ARD-Podcast Die Schule brennt mit Bildungsinfluencer Bob Blume kommen alle diese Perspektiven vor. Jeden Montag gibt's eine neue Folge in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.